Ihr Lieben, wenn ihr in der Bibel lest und ihr lest im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, einfach vorne los, dann seid ihr in den Evangelien, in denen viel berichten über das Leben, Sterben und Auferstehen von Jesus. Ihr lest eine Menge über Jesus. Und wenn ihr da drin eine Weile lest, dann stellt ihr irgendwann fest, dieser Jesus ist andauernd in schlechter Gesellschaft. Ständig ist dieser Jesus umgeben von Sündern, Zöllnern und Prostituierten. Das sind so die Leute in der damaligen Gesellschaft, mit denen gibt man sich nicht ab. Mit denen will man öffentlich nichts zu tun haben, privat auch nicht, mit denen will man nicht gesehen werden. Aber Jesus ist ständig umgeben von denen. Und der scheint diese Gesellschaft sogar zu mögen. Der scheint diese Sünder, Zöllner und Prostituierten sogar zu mögen. Jesus ist ständig in schlechter Gesellschaft. Jesus ist der Horror eines jeden PR-Beraters. Nach allem, was wir wissen, hatte Jesus keinen PR-Berater. Und wenn, hätte er ihn nicht lange gehabt. Denn wenn er einen PR-Berater gehabt hätte, hätte der zu Jesus immer mal wieder Folgendes sagen müssen. Also Jesus, das mit den Heilungen, das ist ja an sich okay. Das ist sogar gut fürs Image, aber nicht am Sabbat. Du weißt doch, diese konservativ-religiösen Leute, die wollen nicht, dass irgendjemand am Sabbat arbeitet. Du hast 6 Tage in der Woche, um alle Wunder zu tun, die du tun willst und alle Menschen zu heilen, die du heilen willst, aber bitte nicht am Sabbat. Und wo wir bei diesen konservativen religiösen Leuten sind, diese ehrwürdigen Pharisäer und Schriftgelehrten, du musst sie nicht mögen, aber stell dich irgendwie friedlich mit ihnen, ja? Wenn du in dieser Gesellschaft irgendwas erreichen willst, dann musst du mit denen klarkommen. Und überhaupt, diese Gesellschaft, mit wem umgibst du dich denn überhaupt? Diese Sünder, Zöllner, Prostituierten, weißt du, was das sind? Das sind Versager, Verräter, verachtenswerte Personen und du bist die ganze Zeit umgeben mit denen. Jesus, du bist so ein junger, aufstrebender, talentierter Mann. Aus dir kann man wirklich was machen. Du könntest ein großer Rabbi werden, der diese Gesellschaft verändert, der in dieser Generation ein großer Name ist. Aber an diesen Punkten müssen wir wirklich arbeiten. So in etwa die Worte eines ausgedachten PR-Beraters, der Jesus erlebt. Jesus war andauernd in schlechter Gesellschaft. Genauso fängt auch der Bibeltext an, in den wir jetzt gemeinsam uns so ein bisschen reinnehmen lassen wollen. Lukas, also der dritte Evangelist, schreibt im 15. Kapitel folgende Szene. Folgende Szene. Machen wir das so. Ich hab's hier. Ja. Aber ihr dürft da gucken. Jetzt haben wir zitiert. Also, Lukas schreibt folgende Szene. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Ich möchte euch auf 2 Worte hinweisen in diesen ersten 2 Sätzen. Das sind die Worte, sind beide im ersten Satz, pflegten und alle. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Das heißt, das war die alltägliche Szene. Tag für Tag passiert es. Jesus taucht irgendwo auf und von allen Seiten kommen Sünder und Zöllner, um Jesus zu hören, um in seiner Nähe zu sein, um von ihm zu lernen, um bei ihm zu sein. Und es kommen nicht wenige Sünder und Zöllner, so eine Minderheit. Es kommt auch nicht die Hälfte der Sünder und Zöllner. Es kommen nicht viele, es kommt nicht mal die absolute Mehrheit der Sünder und Zöllner. Hier steht, es kommen alle Sünder und Zöllner. Es wirkt hier so, als würde Jesus diese Leute fast schon magnetisch anziehen. Das war die alltägliche Szene. Jesus taucht auf und die Leute, die gesellschaftlich verachtet werden, die kommen allesamt, um Zeit mit ihm zu verbringen, um ihm zuzuhören, um von ihm verändert zu werden, um bei ihm zu sein. So auch eines Tages. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wo, aber wir wissen, dass in diese Szene, Jesus aufgetaucht, von allen Seiten Sünder und Zöllner, sitzen, hören zu, in diese Szene kommen auf einmal andere Leute. Diese ehrwürdigen religiösen Personen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Sie kommen, sehen das und meckern. Sie sprechen einen Vorwurf und eine Beschwerde aus. Dieser Jesus, der nimmt Sünde an und der isst mit ihnen. Der hat mit denen Mahlgemeinschaft. Der macht mit denen auch irgendwie gemeinsame Sache. Der verbringt Zeit mit denen. Das gehört sich doch nicht. ein Vorwurf. Und wenn wir in den Evangelien lesen, tauchen eine Reihe Vorwürfe auf, mit denen Jesus irgendwann in seinem Leben konfrontiert wurde. Und diese Vorwürfe können wir in zwei Gruppen aufteilen. Die erste Gruppe, das sind Vorwürfe, die sind abstrus, beleidigend und falsch. Wenn zum Beispiel gesagt wird, dieser Jesus, der kann Dämonen nur austreiben, weil er selbst der höchste aller Dämonen ist, dann ist das abstrus, beleidigend und falsch. Aber es gibt auch diese zweite Gruppe von Vorwürfen. Vorwürfe, die als Vorwurf gemeint sind, vielleicht als Spott, als Beleidigung, die im Kern aber stimmen. Als Jesus am Kreuz hing, in der Todesstunde, spotteten Leute über ihn. Andere konnte er retten, aber sich selbst kann er nicht retten. Spott, Hohn, Vorwurf, aber im Kern wahr. Denn Jesus hat sich dazu entschieden, im Gehorsam zum Willen seines himmlischen Vaters, in Liebe zu uns Menschen, sich hinzugeben, sein Leben hinzugeben, sich selbst nicht zu retten, damit er uns retten kann. Im Kern ist es irgendwie wahr. Und dieser Vorwurf hier ist genauso ein Vorwurf der zweiten Gruppe. Im Kern ist dieser Vorwurf wahr. Dieser selbe Satz, dieser nimmt Sünde an und isst mit ihnen, den könnten wir auch aus dem Mund der Sünder hören. Die Sünder, die zu Jesu Füßen sitzen, könnten sagen, dieser nimmt Sünde an und isst mit ihnen. Dieser Jesus, der nimmt uns Sünde an und er isst mit uns. Er verbringt Zeit mit uns, hat Gemeinschaft mit uns. Es wären dieselben Worte, derselbe Satz, aber mit einer ganz anderen Bedeutung, mit einer ganz anderen Färbung, mit ganz anderen Gefühlen, mit einer ganz anderen Meinung, die dahinter steckt. Aber hier lesen wir diesen Vorwurf, der es dann ist, aus dem Mund der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und wir können uns fragen, wie Jesus antwortet. Und er tut es folgendermaßen. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, Achtung, Special Effect. Jesus antwortet mit einem Gleichnis, mit einer Geschichte, die ein Vergleich ist. Und dieses Gleichnis kennen wir als das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und es klingt aus Jesu Worten folgendermaßen. Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99, jetzt bin ich verrutscht, in der Wildnis zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schultern mit Freuden. Und er kommt nach Hause, ruft seine Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf aus Jesu Mund. Und dann wendet er es an auf diese Situation. Er umgeben von den Sündern und Zöllnern mit dem Vorwurf der Pharisäer und Schriftgelehrten konfrontiert. Und er sagt, ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und er sagt es, weil er von den Pharisäern konfrontiert wird mit diesem Vorwurf. Du verbringst die Zeit mit den Sündern, du nimmst die ja an. Dieses Gleichnis bedeutet, diese Sünder, die um Jesus herum sitzen, sind das verlorene Schaf. Und Jesus ist der Besitzer, der Hirte, ist der, dem diese 100 Schafe gehören, und wo dieses eine verloren gegangen ist. Jesus ist der, der diesem einen Schaf nachgeht, bis er es findet und es voll Freude heimholt. Das ist der Vergleich. Jesus ist in diesem Vergleich der gute Hirte. Und wenn ihr eine Weile in diesen Evangelien gelesen habt, dann klingt da so eine andere Rede von Jesus an. Aus dem anderen Evangelium, Johannes-Evangelium, Kapitel 10. Da redet Jesus von dem guten Hirten und von dessen Schafen. Und er sagt, dass er selbst der gute Hirte ist. Und über sich als guten Hirten sagt er Folgendes. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Ich gebe mein Leben hin für die meinen. Und er sagt, der gute Hirte, der kennt seine Schafe. Und der gute Hirte, der ruft seine Schafe beim Namen. Jedes einzelne. Und der gute Hirte, und jetzt bricht er das Bild so ein bisschen, gibt seinen Schafen ewiges Leben. Das gibt Jesus, den Sein, ewiges Leben. Und in diesem Kapitel schaut er auch auf die Schafe. Die Schafe kennen nämlich die Stimme ihres guten Hirten. Und sie hören auf seine Stimme. Und sie folgen ihm nach. Und sie gehen auf ewig nicht verloren. Da bricht das Bild wieder ein bisschen. Jesus sagt, sie werden in Ewigkeit nicht aus meiner Hand gerissen werden können. Das sagt Jesus grob über sich als guten Hirten und über die Seinen als seine Schafe in Johannes 10. Zurück zu Lukas 15, zu unserem Gleichnis vom verlorenen Schaf. Da lernen wir nämlich auch etwas über Jesus als guten Hirten, von dem wir eben in Johannes 10 gehört haben. Und im Gleichnis vom verlorenen Schaf lernen wir, dass Jesus, der gute Hirte, zunächst einmal reich ist. Er ist reich, denn der Mann in diesem Gleichnis, der hat 100 Schafe. Und wer damals 100 Schafe besessen hat, der war wohlhabend, der war wirklich reich. Jesus hat also Schafe, Jesus hat die Seinen, welche, die zu ihm gehören. Jesus ist reich. Aber Jesus ist nicht nur reich, Jesus ist auch liebevoll. Denn er verliert dieses eine Schaf, aber er geht ihm nach. Wäre Jesus nicht liebevoll und ein guter Hirte, sondern ein kühler Geschäftsmann, könnte er sagen, naja, gestern hatte ich noch 100 Schafe, habe eins verloren, 1% meines Besitzes, also Schafe vermehren sich ja, 1% ist nicht viel, abhaken. Aber das tut er nicht. Sondern er sieht dieses eine Schaf. Und dieses eine Schaf, was er verloren hat, das ist ihm wichtig. Und deswegen geht er diesem Schaf nach. Jesus ist also reich und er ist liebevoll und er ist drittens hartnäckig. Denn er geht diesem Schaf nach, bis er es findet. Er könnte ja sagen, na, ich nehme mir so 2 Stunden Zeit. 2 Stunden lang suche ich das Schaf und wenn ich es bis dahin nicht gefunden habe, na, dann drehe ich halt um. Aber das macht er nicht. Er könnte auch sagen, okay, dieses Schaf ist mir schon wichtig. Ich nehme bis heute Abend Zeit. Bis heute Abend nehme ich mir Zeit und suche dieses Schaf. Wirklich verzweifelt und mit ganzer Kraft suche ich es. Und wenn ich es aber bis heute Abend nicht gefunden habe, dann muss ich halt zurückkehren zu meinen 99 Schafen. Aber auch das tut Jesus nicht, sondern Jesus ist hartnäckig. Jesus sagt, ich gehe und ich suche dieses verlorene Schaf, bis ich es finde. Bis ich es finde. Und er sucht es, bis er es gefunden hat. Und wenn er es gefunden hat, dann lernen wir den nächsten Punkt. Jesus ist nämlich nicht nur reich, liebevoll und hartnäckig, er ist voller Freude. Er nimmt dieses verlorene Schaf voller Freude auf die Schulter und er trägt es nach Hause. Er trägt es zurück und er lädt seine Freunde ein und seine Nachbarn und feiert ein Fest und sagt, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wieder, das verloren war. Kein Wort des Vorwurfs, keine Androhung von Strafe. Nur Freude. Ich habe mein Schaf zurück. Ein Fest. Freude. Wir lernen über Jesus, den guten Hirten, in diesem Gleichnis, dass er reich ist, liebevoll, hartnäckig und voller Freude. Das lernen wir über Jesus. Und jetzt können wir etwas über uns lernen. Denn in der Bibel steht, dass Jesus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Dieser Jesus, wie er sich hier vorstellt, ist auch noch heute genau dieser gute Hirte, der dem verlorenen Schaf nachgeht. Und da kommen wir ins Spiel. Und dieses Gleichnis und diese ganze Szene, in die Jesus dieses Gleichnis erzählt, gibt uns 2 Möglichkeiten, uns darin wiederzufinden. Wir können uns quasi identifizieren oder wiederfinden, entweder bei den Sündern, oder bei den Pharisäern. Bei den Sündern oder den Pharisäern. Und wir werden uns beides angucken und beides kann auf eine und dieselbe Person bei uns zutreffen. Schauen wir zuerst, wie es aussieht, wenn wir uns mit den Sündern identifizieren. Was sagt dieses Gleichnis dir und mir, wenn wir uns als Sünder sehen? Warum sollten wir das überhaupt? Weil wir ehrlich zu uns sind. In der Bibel steht, dass kein Mensch, kein einziger, ohne Sünde ist. Jeder Mensch, noch jeder in diesem Raum, jeder von uns hat Grund genug, sich hier bei den Sündern zu sehen. Vielleicht haben wir eine ganz gute Fassade aufgebaut, die andere Menschen gut täuscht. Vielleicht können wir sogar uns selbst täuschen. Aber wir können nicht Gott täuschen. Wenn wir ehrlich zu uns sind, dann haben wir in uns Dinge, die uns unwürdig machen, in der Gegenwart Jesu zu leben. Die wir aus unserer eigenen Person heraus, aus dem, was wir sind, was uns ausmacht, was wir tun, was wir fühlen, aus uns heraus, wir haben es nicht verdient. Wir können uns vielleicht mit anderen vergleichen und sagen, oh, da schneide ich ganz gut ab, Mensch, da bin ich besser. Aber verglichen mit Gott, der wirklich gut ist, der wirklich heilig ist, der wunderschön ist, der allmächtig ist, verglichen mit diesem großartigen Gott, hat keiner von uns eine Chance. Sind wir alle es nicht wert? Sind wir alle Sünder? Jeder Einzelne. Wir haben also guten Grund, uns bei den Sündern zu sehen. Und wenn wir das tun, wenn ich das tue, wenn du das tust, dann hören wir folgenden Zuspruch. Du, der oder die, du dich als Sünder erkennst, du bist das verlorene Schaf. Du bist das verlorene Schaf, von dem Jesus hier redet. Und das heißt erstens, du bist sein Eigentum. Jesus sagt, du gehörst mir, du gehörst zu mir, du gehörst hier auf meine Wiese, du sollst hier weiden, bei mir sein, wir wollen Zeit verbringen. Dieses, du bist mein Eigentum, kann auch was in euch auslösen, wo ihr denkt, nee, Moment, wieso soll ich denn jemand anders gehören? Lass uns das Gefühl auf einen Parkplatz vielleicht stellen. Worum es hier geht, ist, dass der Beste, den es gibt, sagt, ich will Zeit mit dir verbringen. Ich will, dass du einer von meinen bist. Komm her zu mir, denn hier ist es gut. Du, der Sünder, die Sünderin, du, das verlorene Schaf, du bist sein Eigentum. Er hebt Anspruch auf dich. Zweitens, du bist von ihm geliebt. Weil du das verlorene Schaf bist und er dir nachgeht. Weil er nicht sagt, hey, es ist mir egal. Oder ist total schade, dass die Person jetzt nicht hier ist. Aber ist halt so. Er sagt auch nicht, oh, ich bin wirklich sehr, sehr traurig und ich muss diese Trauer erst verarbeiten, aber die Person ist nicht da. Sie sagt, du bist mir wichtig, ich gehe dir nach. Ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass du verloren bist. Du bist sein Eigentum, du bist geliebt und du bist seinen Kampf wert. Denn Jesus sucht dich, bis er dich gefunden hat. Das ist im Bild, im Gleichnis. Springen wir in die Realität. Was heißt es da? Was ist passiert? Jesus, der menschgewordene Gott, ist auf diese Welt gekommen für dich. Dieser Weg war ihm nicht so weit. Jesus ist bis ans Kreuz gegangen, bis auf den Berg Golgatha, wo er gestorben ist. Bis ans Kreuz, bis in den Tod für dich. Jesus sagt dann hier, jeder meiner Schritte, jede Anstrengung, jeder Schmerz, jeder Tropfen Blut, alles war es wert für mich, damit ich dich zurückbekomme. Ich habe eben gesagt, wir sind es nicht wert, in seiner Nähe zu sein, aus uns heraus. Aber Jesus spricht uns diesen Wert zu. Nicht, weil irgendjemand von uns etwas dazu leistet, sondern weil er uns liebt, weil er sagt, du sollst mein sein. Du bist sein Eigentum, du bist von ihm geliebt, du bist sein Kampf wert. Und als Viertes, du bist Grund seiner Freude, denn er findet dich. Er holt dich zurück, er nimmt dich auf die Schultern, er bringt dich nach Hause. Kein Wort des Vorwurfs, keine Androhung von Strafe, Freude, Fest. Hier steht etwas von einer himmlischen Party, die geschmissen wird, weil du zurückgekommen bist. Weil er dich zurückgebracht hat. Das ist der Trost, der Zuspruch, die Kraft, das Wort aus Jesu Mund in diesem Gleichnis an dich als Sünder und an mich als Sünder. Ich habe gesagt, wir haben noch diese andere Möglichkeit. Wir können uns bei den Sündern sitzen sehen und wir können uns gleichzeitig, ohne dass das eben in irgendeiner Form nicht mehr gilt, gleichzeitig bei den Pharisäern stehen sehen. Oder wir können so einen kleinen Pharisäer in uns entdecken. Ein kleiner Zeigefinger eines Pharisäers in uns, der auf andere zeigt. Eine kleine Stimme des Pharisäers in uns, die über andere denkt oder redet. Gibt es in deinem Leben, in deinem Umfeld, in deinem Bekanntenkreis, Familienkreis, Arbeitskollegen, Studienkollegen, gibt es da Menschen, auf die du herabblickst, wo du so eine pharisäische Sicht hast? Menschen, die du ganz hart ausgedrückt verachtest, die etwas in dir auslösen wie Ekel, Abscheu oder vielleicht auch was ganz anderes, die in dir Erinnerungen hochholen an Verletzungen, wie du gedemütigt wurdest. Oder sie sind diese Menschen. Menschen, über die du pharisäisch denkst, auf die du mit deinem inneren kleinen Pharisäerfinger zeigst. Ob begründet, mehr begründet, weniger begründet, gar nicht begründet. Fällt dir jemand ein, auf den das zutrifft, dann halt ihn in Gedanken fest. Auch wenn es nur ganz schwach ist, ich habe eben sehr starke Worte benutzt. Halte die Person in Gedanken fest, die brauchst du gleich. Vielleicht ist es aber auch keine konkrete Person aus meinem Bekanntenkreis. Vielleicht ist es eher so ein Bevölkerungsteil. Ich glaube, wir erleben im Moment in unserer Gesellschaft Folgendes. Es gibt Menschen, die zeigen mit ihrem pharisäischen Finger auf Flüchtlinge und sagen, die wollen doch nur in unsere Sozialsysteme einwandern. Pharisäische Stimme. Und dann gibt es andere Menschen, die zeigen mit ihrem pharisäischen Finger in eine ganz andere Richtung, ist aber auch ein pharisäischer Finger, und sagen, diese Menschen, diese fremden, verachtenden Rechtspopulisten machen unsere Demokratie kaputt. Mit denen dürfen wir nicht reden, die müssen wir an den Rand drängen. Versteht mich bitte nicht falsch, mir geht es jetzt nicht um die politische Frage, die man sicherlich irgendwie verhandeln muss, wo man drüber reden muss. Mir geht es um diese Haltung, die manchmal deutlich wird, die rausbricht. Um diese pharisäische Haltung, diesen pharisäischen Finger, in welche Richtung er auch immer zeigt. Diese pharisäische Stimme, wie laut oder leise sie in welche Richtung auch immer ruft. Ich glaube, es gibt diesen pharisäischen Finger. Auch in mir. Vielleicht ja auch in dir. Hast du eine Person in Gedanken aus deinem persönlichen Umfeld oder aus der Gesellschaft, irgendjemand, wo dein pharisäischer Finger drauf zeigt, dann merk dir diese Person. Was, wenn sie, diese Person oder diese Menschengruppen, was, wenn sie das verlorene Schaf sind, von dem Jesus hier redet? Was, wenn sie sein Eigentum sind? Wenn Jesus sagt, sie gehören aber zu mir. Ich erhebe da Anspruch drauf. Die gehören zu meiner Herde. Ja, sie sind verloren. Sie haben sich verirrt. Aber sie gehören zu mir. Was, wenn sie von ihm geliebt werden? Wenn Jesus sagt, ja, ich verstehe vielleicht, dass sie dir nicht so sympathisch sind. Aber ich kann nicht anders, ich liebe sie. Was, wenn Jesus sagt, dass sie seinen Kampf wert sind. Sein Kampf, der ihn bis ans Kreuz bringt, bis in den Tod. Und was, wenn sie eines Tages Grund seiner Freude sind, weil er sie findet, nach Hause holt und ein Fest feiert? Was, wenn das für die Menschen, auf die mein pharisäischer Finger zeigt, gilt, über die ich pharisäisch denke? Das ändert meine Perspektive. Aber vielleicht habe ich auch einen Einwand, und zwar einen berechtigten. Dieser Einwand könnte lauten, hey Moment, in diesem Gleichnis geht es um Sünder, die umkehren, die Buße tun. Da ist von Sündern die Rede, die Jesus zuhören, die sich verändern lassen wollen. Aber die Leute, an die ich denke, die sind zweifelsohne Sünder, müssen wir nicht drüber diskutieren, aber da sehe ich keine Spur von diesem Umkehren, von diesem auf Jesus hören, von dieser Veränderung. Wie gesagt, berechtigter Einwand. Und unser Gleichnis lässt uns da so ein bisschen hängen. Denn unser Gleichnis spricht tatsächlich nur von umkehrenden Sündern. Ich habe euch auf das Wort alle hingewiesen. Unser Gleichnis und auch die Szene nimmt überhaupt nicht in den Blick, dass es Sünder geben könnte, die nicht zu Jesus kommen und Jesus zuhören. Da sagt diese Stelle irgendwie nichts drüber. Aber zwei Gedanken dazu. Ich kann das nicht beurteilen. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, ob diese Person, über die ich so pharisäisch denke, ob die Person umgekehrt ist, gerade am Umkehren ist oder umkehren wird. Ob Jesus diese Person gefunden hat, gerade findet oder finden wird. Ich kann das nicht beurteilen. Und das ist gut so. Zweiter Gedanke, was ich kann, was wir können, was wir sollen, was wir dürfen, ist die Stimme des Hirten erklingen lassen. In aller Welt. Das ist das Riesenprivileg, was die Kirche Jesu Christi hat. Das ist das Riesenprivileg, was wir als Greifbar, als Gemeinde Jesu Christi haben. Das ist das Riesenprivileg, was ein jeglicher Christ hat. Die Stimme des Hirten in alle Welt rufen lassen, in aller Welt erklingen lassen. Des guten Hirten, der sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Es ändert meine Perspektive. Es ändert mein Gebet. Es ändert letztlich auch mein Verhalten. Eine Bemerkung in Klammern. Wenn du eben an eine Person gedacht hast, auf die du pharisäisch zeigst und über sie nachdenkst, weil sie dich tief verletzt hat, immer noch tut, dann kann es sein, dass du nicht die richtige Person bist, um zu der Person hinzugehen und die Stimme des Hirten erklingen zu lassen. Auch in anderen Fällen kann es sein, dass du selbst nicht die richtige Person bist. Aber eben eine Perspektive. Vielleicht können wir uns wünschen, dass jemand hingeht. Eben ein Gebet. Vielleicht können wir beten, dass jemand hingeht und die Stimme des Hirten erklingen lässt. Auch wenn eben ein Handeln wir es nicht selbst sein können. Das mag sein. Jesus erzählt dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf. Wir lernen darüber etwas, wenn wir so einen kleinen Pharisäer in uns finden, über die anderen, als das verlorene Schaf. Wir als Sünder lernen etwas über uns, weil wir das verlorene Schaf sind, weil du das verlorene Schaf bist. Du bist sein Eigentum, du bist von ihm geliebt, du bist sein Kampf wert, du bist Grund seiner Freude. Und wir lernen etwas über ihn, über den guten Hirten. Über Jesus, der reich ist, der liebevoll ist, der hartnäckig ist, der voller Freude ist. Denn eins ist wahr, Jesus nimmt die Sünde an und er ist mit ihnen. Und Gottes Volk ruft, Amen.